Sie hören einen Ausschnitt der Veranstaltung Schnurren und Humoresken vom 28. Juli 2009 mit Phil Reinhardt und Robert Reinagel aus dem Turkowitsch in Bad Deutsch-Altenburg.
Was Roda Roda ausgezeichnet hat, war, dass er auch in verschiedenen Dialekten geschrieben hat und sich nicht nur über die Ländereien Österreichs und des KOK-Reiches ein bisschen mokierte, sondern er hatte auch unseren westlichen Nachbarn ganz schön am Korn und es mutet ein bisschen an, fast wir Burgenländerwitz, aber es ist Sachsen. Ein unverhofftes Wiedersehen.
Dünner Litschen noch einmal! Ist es Traum oder Wahrheit? Ich kann's nicht fassen, nee, lieber Freund, so ein unverhofftes Wiedersehen nach so vielen Jahren. Mir stehen die Tränen in die Ohren. Lieber alter Freund, wer hätte das gedacht, dass wir uns hier wiederfinden werden? Ja, Schicksal bringt ihn sonderbar zusammen. Ist es denn möglich? Sind Sie es denn wirklich?
Ich bin es wirklich.
Sie glauben ja gar nicht, was ich für eine Freude habe, den ersten Hodenblick. Schon von Weitem sage ich Sie egal an und dachte bei mir in meinen Gedanken, ist er schon oder ist er nicht? Und nachher, als wir näher kamen, nee, so eine Freude. Wie geht's denn alleweil? Immer hübsch, gesund und munter. Was macht die gnädige Frau Gemahlin?
Welche gnädige Frau Gemahlin?
Nö, die verehrte gnädige Frau Gemahlin. Wissen Sie nicht mehr, wie damals in Chemnitz auf dem Bahnhof?
Ich hab keine Gemahlin. Ich war nie in Chemnitz.
Immer noch der alte Mehlhorn Tag und Nacht zu Speisen aufgelegt.
Ich bin nicht zu Speisen aufgelegt. Ich heiße nicht Mehlhorn.
Seien Sie, das hätte ich mir doch gleich gedacht. Mein alter Freund Mehlhorn ist auch schon viel zu lange tot.
In Potsdam hatten die Grano ihren Familientag. Kam der jüngste Seitenspross-Leutnant der Reichswehrkavallerie auf die Ahnfrau des Geschlechtes zu, schlug die Hacken zusammen, verbeugte sich und sprach: Ah, Gnädigste, ebenfalls anwesend. Großtante Ursula von Grano ist schwerhörig. Sie fragte sehr interessiert: Wie? Der Leutnant lauter: Gnädigste, ebenfalls anwesend.
Wie?
Da trat der Onkel dazwischen und brüllte: Ob du hier bist!
Es gibt Fragen, so wie diese gerade eben gehörte, die im Grunde genommen nicht gestellt werden müssen. Die ergeben sich im Grunde genommen, wenn man diese Frage beantworten soll, ist die Antwort dazu angetan zu merken, wie deppert die Frau war. Und wir deppert Antworten sein können, wenn es auf beide Fragen kommen, das kann man sich kaum vorstellen. Wir haben hier eine der schönen Dinge von Herzmanowski, Orlando, herausgefunden, den ich besonders verehre, weil er im Grunde genommen der Vater des Absurden, der absurden Komik in Österreich war. Hat geschrieben in den 20er Jahren, hat sich mokiert im Grunde genommen über alles. Und zur Einleitung vor dem, was wir hier lesen werden, was ein Epilog ist, möchte ich eine Geschichte von ihm erzählen, die nicht nachweislich, aber sich so zugetragen haben soll. Herzmanowski Orlando war seines Zeichens Ministerialrat im Handelsministerium in den 30er Jahren und sollte, war an sich designiert, in der nächsten schwarzen Regierung Handelsminister zu werden. Nun hat sich Dollfuß da an die Macht gesetzt und hat einen anderen aus dem Handelsministerium einen weitaus jüngeren Beamten zum Minister gemacht. Herzmanowski war das nicht so unangenehm, weil er war an die 60 und hatte eigentlich keine politischen Ambitionen mehr. Und so war es, ergab es sich, dass er halt eine Laudatio auf den neuen Handelsminister gehalten hat. Als er fertig war mit seiner Rede, ging der neue jüngere Handelsminister ans Rednerpult, sagte er, danke recht herzlich für die freundlichen Worte, aber jetzt heißt es in diesen unruhigen Zeiten, auf zur Arbeit, zurück an die Arbeitsplätze, und im Übrigen verbäte er sich in Hinkunft das Du-Wort. Herzmanowski im Publikum ging noch einmal aufs Podium und sagte, ja, Herr Minister, wir haben eigentlich nichts anderes von Ihnen erwartet. In Anbetracht der derzeitigen Situation, wo Sie doch über Jahre schon durch besonderen Arbeitseifer hervorgestochen sind. Nur einmal bitte ich um die Erlaubnis, noch einmal das vertraute Du-Wort gebrauchen zu dürfen. Also die, ja bitte, leg mich am Ohr. Geschichte. Herzmanowski Orlando hat ein Stück geschrieben, Scoglio Como. Das Stück geht über ca. 60 Seiten und ich will euch den Epilog hier vorlesen, weil das also ein glänzendes Beispiel von diesem Humor ist.
Der Kaiser Franz Josef saß in seinem Arbeitszimmer. Gedämpfte Militärmusik war vernehmbar. Gedankenschwer betrachtete der gütige Monarch sein gewohntes Gabelfrühstück, das historische Paar Würstel. Der Leibkammerdiener stand habt acht. Sie, Loschek, schaust das linke Würstel da an, das sattlige, das ist gute 2 Millimeter zu kurz. Ja, wirklich, Majestät, mir scheint auch, soll ich ein anderes Paar servieren? Lass uns nur. Wehrte der bescheidene Landesvater ab und führte das appetitlich knackende 10-Uhr-Labsal zum Mund, um es Stück für Stück im sornierten Bartgehege verschwinden zu lassen. Muss mich aber schon wundern, Majestät, wagte der Leibkammerdiener respektvoll zu bemerken, wo doch der junge Weißhappel die allerhöchsten Frühstückswürstel eigenhändig spritzt, natürlich in Uniform.
Was?
In Uniform. Der Kaiser erhob sich vom Schreibtisch und zitterte mit dem Rest des Frühstücks. Zu Befehl, Majestät, ja wohl als Reserveleutnant bei die 6er-Ularen.
Ja, trotzdem,
grollte der ehrwürdige alte Herr. In Uniform hat er keine Würstel zu spritzen. Nicht einmal der Radetzky hätte sich das erlauben dürfen. Unerhört, sowas. Im Burghof brummte die Militärmusik. Majestät, er macht ja aus Respekt für das allerhöchste Gabelfrühstück. Oje, jetzt habe ich was angestellt. Bitte verzeihen wir ihm, Majestät. Ich bitte gar schön.
Jetzt auf, Loschek, so knien's mir doch nicht vom Schreibtisch herum, immer diese Schwamperei.
Ein plötzliches Klopfen an der Tür machte der Situation ein Ende. Der Ministerpräsident Graf Paar trat ein und hielt dem Kaiser in mühsam beherrschter Haltung einen sichtlich soeben eingelaufenen Akt hin.
Ja, was ist denn los, lieber Paar? Aha, lesen soll, noch geben's her. Ja, was denn? Ja, wieso?
Was? Pomo haben's zusammengeschossen? Weil sie es für eine Marinescheiben gehalten haben? Und jetzt
verlangen sie Ersatz für die verschossene Munition, ergänzte Graf Paar. Der sonst so zurückhaltende Monarch zertrat aus Zorn das auf den Teppich gefallene Würstel, womit er schwer gegen das spanische Hofzeremoniell verstieß. Ein solches Würstel zertreten kam nicht einmal vor, als der oberste Kriegsherr feststellen musste, dass die im Sommer 1914 von ihm unterschriebene Kriegserklärung sich nicht gegen die Preußen, sondern gegen die Serben gerichtet hat.
Ja, was macht man denn da, lieber Paar?
Die Burgmusik in ihrem Leichtsinn spielt die Kleinigkeiten aus der Puppenfee. Der Ministerpräsident drehte, ohne dass er sich darüber Rechenschaft gab, den Federhut im Takte der Musik nach allen Seiten. Sie, Loschek, ließ sich der Kaiser vernehmen. Laufen's geschwind um den Degetow. Ach, was red ich? Den Kropatschek holen's, den Kropatschek. Und schauen's auf jeden Fall nach, ob der Konrad im Café sitzt. Den brauche ich auch. Majestät, stotterte Graf Bahn, nachdem der Kammerdiener sich entfernt hatte. Nämlich, da hätten wir noch eine Geheimdepesche. Es ist nämlich gar nicht für ein Manöverziel gehalten worden, sondern in Wirklichkeit, wenn dieser Ausdruck hier gestattet ist, reden's nur, lieber Bahn, mir bleibt doch nichts erspart. Also, die unsrigen haben den Engländern zuvorkommen wollen, weil die sonst die diesbezüglichen Maßnahmen gegriffen hätten gegen die Niederlande, aber in unseren eigenen Hoheitsgewässern und das hätte immense Verwicklungen gegeben. Ja, wieso denn? Wieso denn? Was haben denn wir jemals mit den Niederlanden zu tun gehabt? Fragte der Kaiser. Naja schon, Majestät. Gerade deshalb. Die haben nämlich eine Nachricht gekriegt, die Engländer, dass in Pomo, bitte tausendmal um Vergebung, der fliegende Holländer vor Anker gegangen ist. Unter Verletzung des Abkommens von Campo Formio 1797, Majestät, erinnern Sie, resigniert, ließ der Kaiser sich in den Fauteuil zurücksehen.
Ich hab euch gesagt, der Richard Wagner gehört eingesperrt. Da haben wir's wieder. Aber wenigstens ausweisen, sofort ausweisen.
Was der Wagner ist, Majestät, der ist anno 83 gestorben. Gab der in Jahreszahlen vorzüglich bewanderte Ministerpräsident zu bedenken. Die Burgmusik macht eine Pause.
Also heute geht mir wieder alles gegen den Strich. Unwillig und auch ein wenig hungrig geworden, betrachtete der Monarch den Rest des Gabelfrühstücks, der nur noch aus einem angebissenen Salzstangerl bestand.
Eigentlich können wir froh sein, Majestät, dass dieses Collio Pomo, dieser historische Nonsens, heute zu Gnaden, endlich aus der Welt schafft ist. Wem hat's denn eigentlich gehört, das Zeug? Vielleicht der Republik Venedig als Lehen aus dem vierten Kreuzzug? Da lache ich unterdänigst. Und außerdem hat Euer Majestät hochseliger Urgroßonkel bekanntlich anno 15 im Wiener Kongress auf den gesamten venezianischen Auslandsbesitz verzichtet, auf Kreta, Zypern und gleich die anderen Inseln mit dazu. Nicht einmal eine Ahnung haben damals die Herren vom Außenamt gehabt, wo das alles liegt.
Was sollen wir uns da jetzt vielleicht exponieren für ein gewesenes Erbmassenbrösel, das auch nicht die Knochen eines einzigen Gefreiten von den 28ern wert ist? Und Majestät, wissen, was das heißt. Heißt dann, lassen wir es heute. Entschied seufzend der greise Monarch. Schon recht, lieber Paar, ist schon recht. Und halten Sie den Loschek auf, wenn Sie ihn noch sehen. Er sitzt wahrscheinlich unten in der Portiersloge und dampft meine Ersatzwürste. Unhörbar nach drei Verbeugungen entfernte sich der Höfling.
Kein Mensch weiß heute noch etwas von Skoljopon. Und die Welt, die über so manchen schweren Verlust überhaupt nur deshalb hinwegkommen kann, weil er ihr gar nicht bewusst wird, dreht sich ruhig weiter. Es ist ja in dieser K.O.K.-Zeit eine ganze Reihe von Dingen entstanden in Österreich, die dann später zur Tradition geworden sind. Das Meckern über die Unfähigkeit des Militärs zum Beispiel, das ist also sehr beliebt worden, überhaupt in der Zweiten Republik. Ich habe es ja vor urdenklichen Zeiten, dass ich zum Militär kam, ja, gab's ja den Witz, ne? Das ist klar, grauen Zieger, österreichische Bundesheer. Und da hat man diese Witze gemacht, aber das ist nicht nur den Österreichern vorbehalten. Vor dem Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Ländern kursierte folgendes Lotzela. Die israelische Armee ist auf Manöver und kommt zu einer Brücke, hält an vor der Brücke und der General sagt zu seinem Adjutanten: Major, gehen Sie vorher, schauen Sie auf die Brücke, ob sie ist passierbar für die Tanks. Major läuft vor, kommt ziemlich verschwitzt und außer Atem zurück und sagt: Herr General, melde gehorsamst für die Tanks schon, aber nicht für die Infanterie. Warum sind Sie mich schicke? Wenn es passierbar für die Tanks, wird auch Drogen kennen, die Infanterie. Wird der Drogen schon? Aber mitten auf der Brücke sitzt halt so ein großer Hund und bellt. diese Form der Selbstironie und des sich über sich selber lustig machen, das ist eigentlich eines der Kennzeichen von einem Humor, den wir den jiddischen Witz nennen und der in vielen, vielen anderen Völkern, Gott sei Dank, auch verbreitet ist. In letzter Zeit tut es immer mehr Not, aber wie ihr sicherlich alle wisst, gibt es die Position des Rabbiners, die bei den Juden ja fast unantastbar war. Und die haben, nachdem man ihnen sozusagen nicht am Zeug flicken konnte, wurden sie Ziele von Witzen. Da gibt es einen, den ich wahnsinnig gern habe. Da sitzt der Rebbe am Strand in der Nähe von Haifa und klärt: Die Sonne geht sich auf im Osten und unter im Westen. Also ist der Osten genannt der Orient und der Westen der Okzident. Gut. Nun, wenn sich die Sonne aber aufgerichtet im Osten, im Westen, und unter, anstatt im Westen, im Osten, ja, dann wäre ja dann der Orient, wäre dann der Okzident und der... Meine Sorgen möchte ich haben. Und lustigerweise gibt es diesen Humor auch bei den Amerikanern. Das ist eine der Geschichten, die ich so ziemlich zu den wirklich besten Geschichten zähle, die es gibt. Die US Army hat im Süden von Texas ein Trainingscamp errichtet für die Infanterie. Und nachdem das eröffnet wurde und bevölkert, kam ein Telefonat aus der nahegelegenen kleinen Ortschaft in die Kommandatur, abgehoben und eine Damenstimme meldet sich. Guten Tag, mein Name ist Laura Bougainville und ich bin die örtliche Präsidentin des Frauenvereins. Und wir haben uns entschlossen, Tatsache, dass die US Army so ein wunderbares Camp in der Nähe von unserer kleinen, unbedeutenden Ortschaft errichtet hat, ihnen zu ehren, eine Party zu geben, als Dank nicht nur an die US Army, sondern an diese wunderbare Nation, die die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Nun, Sie werden verstehen, Wir sind eine kleine Gemeinde und können uns nicht leisten, all Ihre Zuflucht. Aber wir wären wahnsinnig dankbar, wenn Sie uns Ihre drei besten Männer schicken würden. Ab Exempel ist die Tanz und Essen und Unterhaltung, Musik. Nur eine Bitte habe ich, bitte. Bitte. Bitte schicken Sie uns keine Jungen. Selbstverständlich. Schnee. Nächsten Samstag, 19:30 Uhr, läutet an der Türglocke. Mrs. Bougainville macht auf. Draußen stehen drei 2,12 Meter große Männer in Gala-Uniform. Ja, bitte.
Das ist der für die Party, Mann.
Sagt sie, ja, aber da ist ein Fehler.
Nein, Oberst Mandelbaum macht keine Fehler.
Nachrichtenmagazin der Glöckl 2009. Alle Rechte vorbehalten.